Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Berliner Regierungsviertel in Richtung des Bundesfinanzministeriums. Das plant nämlich, mit Klimaschutzgeldern künftig europäische Klimaschutzstrafen zu bezahlen. Nachdem die Süddeutsche Zeitung am Montag erstmals darüber berichtet hatte, wächst jetzt der Widerstand. Wir klären gleich nochmal genau, was da eigentlich dahinter steckt und was das bedeuten würde. Dröhnen wird es in Berlin ab heute auch an anderer Stelle. Am Nachmittag wird der neue Abschnitt der Autobahn 100 eröffnet. Autobahnneubau in Zeiten von Klimakrise und Verkehrswende und weitergebaut werden soll auch noch. Und wir schauen in die deutschen Meeresschutzgebiete, wo Artenvielfalt sich ja eigentlich erholen soll, aber teilweise immer noch mit umstrittenen Fangmethoden gefischt wird. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, schön, dass Sie dabei sind. Ordnungspolitisch ist dieser Vorschlag völlig inakzeptabel, so sagte es der CDU-Klimapolitiker Thomas Heilmann dem Spiegel und meint damit die Pläne, europäische Strafen für mangelnden Klimaschutz künftig aus dem Topf zu bezahlen, aus dem eigentlich Klimaschutz gemacht werden soll. Das ist jedenfalls der Plan von Finanzminister Lars Klingbeil, SPD. Und das könnte mal locker 22 Milliarden weniger für Klimaschutzmaßnahmen bedeuten, weil man sich vorher eben nicht genug angestrengt hatte. Dahinter stecken europäische Verpflichtungen im Rahmen der sogenannten Lastenteilung. Was das ist, habe ich Brigitte Knopf gefragt. Sie war bis vor kurzem stellvertretende Vorsitzende des Expertenrates für Klimafragen und leitet den Think Tank Klimasozial.
Also wir haben auf der europäischen Ebene gemeinsame Ziele mit den anderen europäischen Mitgliedstaaten. Und jetzt ist die Frage, wie werden diese Klimaziele eingehalten? Und da gibt es verschiedene Bereiche. Der europäische Emissionshandel, der deckt die Bereiche vor allen Dingen Strom und Industrie ab. Und dann haben wir einen Bereich der sogenannten europäischen Lastenteilung. Und das sind vor allen Dingen die Sektoren Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft. Und da gibt es Zielvorgaben, dann explizite für jedes Mitgliedsland. Und diese Ziele sind nicht gleich, sondern die Ziele richten sich danach, wer wirtschaftlich stärker ist, muss auch mehr reduzieren. Also so muss Deutschland, hat dann zum Beispiel ein stärkeres Reduktionsziel in diesem Bereich als Bulgarien oder Rumänien. Und so kommt dann insgesamt ein Klimaziel für 2030 von -55% dann raus.
Das heißt, jeder EU-Staat muss etwas leisten und wenn es Deutschland nicht gelingt, diese Ziele in den Bereichen Gebäude und Verkehr einzuhalten, also die Emissionen angemessen zu senken, was passiert dann?
Genau, das ist problematisch und in der Tat laufen wir als Deutschland darauf zu. Es ist so, dass wir in Deutschland genau nämlich in diesem Bereich der europäischen Lastenteilung die Ziele verfehlen werden in Richtung 2030 oder wahrscheinlich schon ab dem Jahr 2024 und dann auch in den Folgejahren. Und Deutschland hält da also seine Ziele nicht ein. Was bedeutet das? Es bedeutet zum einen, ist das natürlich europäisch ein schlechtes Signal, wenn man sich geeinigt hat, wie man nun diese Emissionsreduktionslasten sozusagen verteilt und Deutschland seine Ziele nicht einhält. Das ist ein großes Problem. Und das nächste ist, es gibt so verschiedene Flexibilitätsmechanismen. Also es gibt die Möglichkeit, dass Deutschland Zertifikate aus anderen Ländern zukauft und sagt, okay, ihr habt mehr gemacht, wir weniger, wir kaufen Zertifikate von euch zu. Das ist eine Möglichkeit, die zugelassen ist. Aber es ist so, dass sozusagen Richtung 2030 für alle Mitgliedstaaten das sehr schwierig wird, die Ziele zu erreichen. Das heißt, die erste Frage ist, gibt es überhaupt diese freien Zertifikate? Die andere Frage ist, wenn Deutschland Zertifikate zukauft, dann kann das schnell sehr teuer werden. Und das belastet dann natürlich den deutschen Haushalt und die Finanzen. Und wenn man das mal so überschlägig sich anguckt, wir haben eine Lücke in der Zielerreichung von etwa 220 Millionen Tonnen. Wenn man das in Zertifikaten von etwa 100 Euro mal Pi mal Daumen so mal ansetzt, dann wären das ja 22 Milliarden, die da gezahlt werden müssten, nur dafür, dass Zertifikate aus anderen Ländern zugekauft werden. Und das ist natürlich eine Belastung dann für den Haushalt.
Ja, das ist richtig viel Geld und die Bundesregierung plant jetzt aber offenbar ab 2026 diese Kosten eben nicht mehr aus dem Haushalt zu bezahlen, aus dem regulären, sondern diesen Titel rüberzuwandern zu lassen in den Klima- und Transformationsfonds. Also den großen Topf, aus dem ja eigentlich Klimaschutz bezahlt werden soll, der könnte dann dafür genutzt werden, diese, ich nenne sie mal, Strafzertifikate zu kaufen. Wie beurteilen Sie das?
Ja, das ist natürlich insgesamt eine absurde Operation. Und Aus meiner Sicht ist das doppelt schädlich für den Klimaschutz. Also zum einen ist es ja so, Deutschland erreicht die Ziele nicht. Und wie gesagt, das kann dann auch dazu führen, dass wir insgesamt die europäischen Ziele nicht einhalten, weil dann vielleicht auch andere Länder weniger machen. Also Deutschland erreicht seine Ziele nicht. Und dafür, dass es die Ziele nicht erreicht, steht dann auch noch weniger Geld für Klimaschutz zur Verfügung aus diesem Klima- und Transformationsfonds. Das heißt, uns fehlt dann da auch das Geld. Also es ist eigentlich doppelt schädlich, doppelt absurd, könnte man sagen. Also insofern ist diese Operation ja aus Klimaschutzsicht auf jeden Fall sehr negativ zu bewerten.
Und wenn wir uns vor Augen führen, wo das Geld herkommt, das im Klima- und Transformationsfonds liegt, abgesehen von der Schuldenspritze von 100 Milliarden, die da jetzt reinfließen soll, ist das ja Geld aus der CO2-Bepreisung. Also das ist Geld, was eigentlich die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands eingezahlt haben, auch für ihren CO2-Verbrauch, was für Klimaschutz ja eigentlich zur Verfügung stehen soll. Wenn man daraus jetzt diese Strafzahlungen bezahlen würde, führt das gegebenenfalls auch das gesamte Konstrukt so ein bisschen ad absurdum?
Also es ist auf jeden Fall problematisch, weil wir schon sehen, dass in den Klima- und Transformationsfonds in der Tat die Haushalte einen großen Teil einzahlen. Auch die Firmen über den europäischen Emissionshandel, letztlich sind das die Einnahmen, da zahlen ja auch Firmen ein. Aber wir sehen auch in unseren Analysen, dass es generell so ist, dass die Haushalte mehr einzahlen in den Klima- und Transformationsfonds, als sie sozusagen zurückbekommen. Und wenn man jetzt noch antizipiert, dass irgendwann die Zertifikate zugekauft werden, dann ist das natürlich nochmal eine stärkere Verschiebung weg von den Haushalten und insofern auch ein problematischer Effekt.
Weil Deutschland zu wenig für den Klimaschutz im Bereich Gebäude und Verkehr tut, könnten europäische Strafzahlungen nötig sein und ausgerechnet aus dem Klimafonds fließen. Brigitte Knopp vom Think Tank Klimasozial zu den Hintergründen. Und wir bleiben beim Thema Verkehr. Paris baut Radwege und Stadtwälder, Berlin baut eine Autobahn. Heute wird in Berlin der neueste Bauabschnitt der A100 eröffnet, höchst umstritten. Die anliegenden Kieze fürchten mehr Verkehrsbelastung. Die Politik freut sich, dass Menschen aus den Vororten dadurch mobiler werden. An der A100 lassen sich die Grundkonflikte rund um Autobahn und Straßenbau wie unter einem Brennglas beobachten. Und das tun wir jetzt mit Claudia van Laak aus unserem Berliner Landesstudio. Claudia, Autobahnneubau mitten in der Großstadt, das klingt ja ein bisschen anachronistisch. Wie alt sind eigentlich diese Pläne, die da jetzt umgesetzt worden sind?
Ja, das sind ganz alte Pläne. Der Baubeginn, der war 1956 tatsächlich, damals in West-Berlin. Es wurde dann sukzessive weitergebaut und dann mit der Wiedervereinigung hieß es, okay, jetzt gehen wir Richtung Osten mit der Autobahn weiter. Und die ursprüngliche Idee war ein innerer Autobahnring. Das ist allerdings jetzt nicht mehr geplant. Das alles hat natürlich Jahrzehnte gedauert, denn die Autobahn wird ja hier nicht übers freie Feld geführt, sondern läuft tatsächlich in der Innenstadt, in dicht bebautem Gebiet. Vielleicht zum 16. Bauabschnitt noch ein Wort, der ja dann am Nachmittag eröffnet wird. Das sind 3,2 Kilometer, Kosten 721 Millionen Euro. Und damit ist das die teuerste Autobahn Deutschlands. Warum ist sie so teuer? Sie verläuft auf 2,3 Kilometer in einem Trog, der ist 7 Meter tief, dann 390 Meter lang in einem Tunnel. Sie endet dann in Treptow und ein Großteil des Autoverkehrs wird versuchen, weiter Richtung Norden zu fahren und die Spree überqueren wollen. Das geht aber zurzeit nur sehr, sehr eingeschränkt. Genau diese Brücke wird saniert und statt 3 Spuren pro Richtung steht im Moment nur eine zur Verfügung und da werden wir dann die Megastaus erleben.
Also Eröffnung durchaus mit Hindernissen. Nun ist Verkehrspolitik ja in Berlin wie auch in anderen Großstädten ein sehr polarisiertes Thema. Jetzt mit Blick auf die Eröffnung des neuen Abschnittes, was gibt es da für Befürchtungen der Bewohnerinnen und Bewohner?
Ja, wie ich schon sagte, der Punkt ist, gerade in diesen Kiezen in Treptow, auch dann Friedrichshain-Kreuzberg, da ist man einfach nicht vorbereitet auf diesen Verkehr, der sich dort vermutlich in diese Kieze hinein ergießen wird. Insgesamt ist das ja ein sehr polarisiertes Thema. Schon seit Jahrzehnten wird da in Berlin diskutiert. Und die Gegnerinnen und Gegner sagen, wer Straßen sät, wird eben Verkehr ernten. Also man rechnet mit einer Zunahme des Autoverkehrs, mehr Lärm, eine größere Luftbelastung, mehr CO2. Und wenn man sich anschaut, wie ist der Verkehr im Moment aufgeteilt? Die Berlinerinnen und Berliner, die ein Auto haben, die nutzen das eine Stunde am Tag, 23 Stunden lang steht es ungenutzt herum. Ein Viertel der Wege wird im Moment mit dem Auto zurückgelegt, drei Viertel zu Fuß mit dem Rad oder mit den Öffentlichen. Und die Befürchtung ist eben, mit einem Stück weiterer Autobahn könnte sich der Verkehr weiter verlagern in Richtung Auto und weg von S- und U-Bahn, weil wir da auch gerade Probleme haben, massive Probleme mit den Öffentlichen, die sind nicht pünktlich.
Das ist eine Autobahn durch Berlin, die wird aber ja nicht vom Land Berlin selber gebaut, richtig?
Richtig, es ist eine Bundesautobahn wie alle Autobahnen. Es baut, zahlt und entscheidet der Bund, das ist wichtig. Teil des Bundesverkehrswegeplans 2030. Die Autobahn GmbH des Bundes setzt es um. Also man könnte jetzt auch sagen, das Land Berlin bekommt die Autobahn geschenkt und hat eben auch kaum Mitspracherecht. Das ist ein Argument von Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner, CDU. Er will ja die Autobahn und er sagt, diese Bundesmittel, die dürfen auf keinen Fall verfallen und auf keinen Fall dürften diese Infrastrukturmillionen womöglich in andere Bundesländer fließen. Deshalb bauen, findet er das gut, dass gebaut wird und dass auch weitergebaut wird.
Du hast eben die Befürchtungen aufgelistet. Lass uns noch kurz drüber sprechen. Wegner will die Autobahn. Was sind denn die Gründe dafür? Warum will man diese Autobahn?
Ja, zum einen heißt es, der Osten der Stadt ist schlecht erschlossen mit Straßen bzw. Fernstraßen und Autobahnen. Also der Westen Berlins ganz gut, der Osten nicht. Da geht es auch um einen Technologiestandort, Adlershof heißt der. Und es geht auch um den Flughafen BER, das ist das Argument. Und Kai Wegner sagt auch, wenn wir die Autobahn weiterbauen, dann bedeutet das eine Entlastung der Wohngebiete, nämlich der Verkehr, der im Moment sich dort staut, der wird sich dann auf die Autobahn verlagern.
Aber für den geplanten Weiterbau, es ist ja ein 17. Abschnitt geplant, müsste auch Wohnbebauung weichen dann in den nächsten Jahren.
Ja, dieser 17. Bauabschnitt ist geplant und Bundesverkehrsminister Schnieder hat das auch erneut bestätigt. Dieser Abschnitt dürfte noch teurer werden, also wirklich technische Herausforderungen, Tunnel unter einem Bahnhof hindurch und der soll dann durch Friedrichshain, Lichtenberg, Prenzlauer Berg geführt werden und dann auch möglicherweise Wohnbebauung betreffen, das ist richtig.
Die umstrittene A100 soll weitergebaut werden. Heute erstmal der nächste Abschnitt, der eröffnet wird. Claudia van Laak war das, unsere Landeskorrespondentin aus Berlin. Vielen Dank. Mehr als 1 Million Hektar Land ist in diesem Jahr in der EU bereits durch Waldbrände vernichtet worden. Das entspricht einer Fläche, die größer ist als Zypern. Das gab das europäische Waldbrandinformationssystem gestern bekannt. Vor allem Spanien und Portugal hat es besonders hart getroffen. In Spanien brennt es zum Teil immer noch. Und politisch wird nun heftig über den Umgang gestritten, wie Julia Macher berichtet.
Spaniens Innenminister Fernando Grande Marlaska spart nicht mit Superlativen.
Es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años.
Bei den Bränden handelt es sich um eine der größten Umweltkatastrophen der letzten Jahre, die während der intensivsten Hitzewelle seit Beginn der Aufzeichnungen ausbrachen, mit Temperaturen, die 4,6% über dem Durchschnittswert lagen. Um schnelle Hilfe zu ermöglichen, hat die spanische Regierung nicht nur die von den Feuern betroffenen Regionen zu Katastrophengebieten erklärt, sondern auch die Landstriche, die zuletzt unter durch Starkregen verursachten Überschwemmungen litten. Beides seien Folgen des menschengemachten Klimawandels. Wie hoch die Schäden sind, mit wie viel Hilfe die Betroffenen rechnen können, verriet die Regierung noch nicht. Das sei erst möglich, wenn die letzten Feuer gelöscht seien. Während die Einsatzkräfte vor allem in der nordwestspanischen Region Castilla y León immer noch gegen die Flammen kämpfen, streitet die Politik erhitzt über die Verantwortung für die Katastrophe. Die konservative Volkspartei wirft der spanischen Linkskoalition vor, zu wenig Hilfskräfte mobilisiert zu haben.
No ha puesto todos los medios disponibles.
Die Regierung habe zu wenig Löschflugzeuge für diesen Sommer eingeplant und erst nach 5 Tagen um europäische Hilfe gebeten, kritisierte Oppositionschef Alberto Núñez Feijóo. Zwar war die auf Brände spezialisierte Katastrophenschutzeinheit des Militärs sofort vor Ort, aber die Regierung hätte noch zusätzliche Soldaten in die Region schicken sollen, so Feijóo.
Las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos.
Versagt hätten die von den Konservativen regierten autonomen Gemeinschaften, konnte die Verteidigungsministerin Margarita Robles. Die hätten sich nicht ausreichend um den Brandschutz gekümmert. Tatsächlich sind die Investitionen in Brandprävention zurückgegangen um 50% in 15 Jahren. Mehr als 70% der spanischen Wälder befinden sich in Privatbesitz. Oft ist es Familienerbe, das nicht mehr gepflegt wird, weil die Besitzer längst in den Großstädten oder Ballungszentren an der Küste leben. Der politische Streit erinnert viele Spanierinnen und Spanier an die Flutkatastrophe von Valencia. Auch damals schoben sich die linke Zentralregierung und die konservative Regionalregierung gegenseitig die Schuld in die Schuhe, befeuert von Fake News, die in den sozialen Medien kursierten. Während Regierungschef Pedro Sánchez weiter um Unterstützung für seinen vergangene Woche angekündigten Klimanotstandsplan wirbt, der unter anderem die Zusammenarbeit zwischen den Behörden verbessern soll, hat die konservative Volkspartei gestern ihren eigenen Brandschutzplan vorgestellt. Sie fordert ein Register und eine elektronische Fußfessel für verurteilte Brandstifter. Strafrechtler und Brandschutzexperten sehen das kritisch. Laut spanischen Behörden wurden zuletzt nur 7,6% aller Brände absichtlich gelegt.
Julia Macher berichtete, die Meere weltweit sind überfischt und sie leiden nicht nur darunter, dass viel gefischt wird, sondern teilweise auch, wie gefischt wird. Teils mit brachialen Methoden, die ganze Lebensräume zerstören, selbst in Schutzgebieten, die sogenannten Grundschleppnetze. Mehrere Umweltverbände drängen nun darauf, dass das aufhört, berichtet Anja Nils.
Gebratene Scholle oder Seezunge auf dem Teller oder Nordseekrabben im Brötchen. Was bei uns gerne gegessen wird, ist für die Nordsee ein Problem. Denn diese Meeresbewohner werden per Grundschleppnetzfischerei an die Oberfläche befördert, sagt Sabine Horn vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung.
Diese Netze sind natürlich sehr groß und schwer und wenn sie über den Meeresboden gezogen werden, dann kommt es zu einer Vielfalt an Effekten. Es werden zum Beispiel Nährstoffe aufgewirbelt, es kommt zu solchen Aufwirbelungsfahnen, die sich dann wieder in anderen Gebieten absetzen. Es kommt dazu, dass Organismen im und auf dem Meeresboden geschädigt werden. Die werden entweder angeknackst bei Muscheln oder sterben direkt. Dann werden Lebensräume geschädigt und zerstört. Dann werden neben der Zielart natürlich auch weitere Beifangarten entnommen, die dann dem Lebensraum fehlen.
Damit Arten und Lebensräume nicht unwiederbringlich aussterben, gibt es auch in der Nordsee Schutzgebiete. Mit dem Beschluss von Montreal auf der Weltnaturkonferenz 2022 hat sich die internationale Staatengemeinschaft darauf geeinigt, 30% der weltweiten Meeresfläche wirksam zu schützen. Deutschland hat sogar 45% seiner Meeresfläche unter Schutz gestellt. Das sei aber blanke Theorie, so Isabel Maus vom BUND.
Das heißt, der Schutz steht größtenteils auf dem Papier und es sind weiterhin noch viele Nutzungen in den Schutzgebieten erlaubt und darunter eben auch die Fischerei und auch die Fischerei mit diesen Grundschleppnetzen.
37% der Schutzgebiete sind immer noch für die Grundschleppnetzfischerei geöffnet. Das liege daran, dass Deutschland das geltende EU-Recht zwar im Bundesnaturschutzgesetz umgesetzt habe, sich aber nun nicht daran halte. Mehrere Schutzgebiete fallen darüber hinaus unter die FFH, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, sagt die Juristin Anna von Rebay, die diese Fälle für die Umweltverbände aufarbeitet.
Das sind sogenannte besondere Schutzgebiete, die ausgewiesen werden müssen. Entweder weil das Gebiet ein bestimmtes Gebiet ist, zum Beispiel eine Sandbank oder ein Riff, oder weil dort bestimmte Arten vorkommen, zum Beispiel Schweinswal oder Seehund. Wenn das Gebiet als ein besonderes Schutzgebiet ausgewiesen worden ist, dann findet auch die FFH-Richtlinie Anwendung.
Und die verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten, alles dafür zu tun, damit sich der Zustand eines Schutzgebiets nicht verschlechtert und die Lebensgrundlage für alle Lebewesen dort erhalten bleibt. Nationale und europäische Umweltverbände wollen das nun endlich sicherstellen. Deshalb klagt der BUND gegen die deutsche Bundesregierung wegen der Grundschleppnetzfischerei im Nordseeschutzgebiet Doggerbank, der größten, komplett mit Meerwasser überspülten Sandbank in der Nordsee, weit vor der deutschen Küste, erklärt Isabel Maus vom BUND.
Sie liegt so auf 10 bis 30 Metern unter der Meeresoberfläche in der Nordsee. Und hier treffen eben ganz unterschiedliche
unterschiedliche Wassermassen aufeinander. Und dadurch entsteht hier eine hohe Produktion von kleinsten Algen und dann wiederum Kleinstlebewesen, Plankton, bis in Bodennähe. Und deswegen ist dieses Gebiet so produktiv und ganz wichtig für Fische, große Fische, also Rochen, Haie, aber auch größere Meeressäuger. Und dadurch ist die Doggerbank einzigartig in der Nordsee.
Und gerade hier dürfe deshalb nicht mehr mit Grundschleppnetzen gefischt werden.
Die Klage richtet sich gegen die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, die eben jährlich eine Fangerlaubnis ausgibt und Fischerei mit Grundschleppnetzen in dem Meeresschutzgebiet erlaubt, ohne zuvor eine Verträglichkeitsprüfung für das Gebiet und für diese Fischereimethode durchgeführt zu haben.
In einer Petition mit bisher 50.000 Unterschriften wird nun Fischereiminister Alois Rainer, CSU, aufgefordert, sich dafür einzusetzen. Die Deutsche Umwelthilfe und die Environmental Justice Foundation haben darüber hinaus gemeinsam eine rechtliche Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht gegen die Grundschleppnetzfischerei unter anderem in den Wattenmeer-Nationalparks.
Und wir bleiben am Wasser, schauen auf die Themse. Dort wird jetzt eine künstliche Insel abgebaggert, die sich aus Müll gebildet hatte. Angeschwemmte Feuchttücher aus der Kanalisation. Das klingt nicht nur wahnsinnig eklig, sondern ist auch ein Problem für die Umwelt, wie Mareike Aden berichtet.
Von der Hammersmith-Brücke im Südwesten von London sieht der Schandfleck der Themse noch recht harmlos aus. Ein wenig schwarz erscheint das Ufer der Themse hier. Aber wer näher kommt, der erkennt die schwarzbraunen Überreste von angeschwemmten Feuchttüchern. Londoner haben sie die Toilette heruntergespült und über das veraltete Kanalisationssystem gelangten sie dann in die Themse. Wet Wipe Island, die Feuchttücherinsel, ist mittlerweile so groß wie zwei Tennisplätze. Seit 2017 habe sie sich gebildet, erzählt die Umweltaktivistin Felicity Rhodes, die am Ufer steht. Hier in der Flussbiegung fließt die Themse langsamer. Und die schweren Feuchttücher sinken aus dem Fluss heraus und setzen sich am Ufer ab. Sie bilden dann diese Hügel, die wir hier sehen, und wickeln sich um Äste. Und das zieht dann immer weitere Feuchttücher an. Jetzt wird hier gebaggert. Im Auftrag der Londoner Hafenbehörde, der London Port Authority. Wann immer es die Gezeiten erlauben, tastet ein Bagger sich langsam vorwärts und taucht seinen gitterartigen Baggerlöffel in den schwarzbraunen Feuchttüchermorast. Dann wird geschüttelt, um die Feuchttuchüberreste vom Flussbettschlamm zu trennen. Emily McLean von der London Port Authority koordiniert die Arbeiten vor Ort. Das große Problem sei, Feuchttücher enthalten Plastik. Feuchttücher zersetzen sich und bilden Mikroplastik. Und das ist schädlich für die Tierwelt und die Umwelt. Daher ist es wirklich das Beste, sie zu entfernen. Und so verbessern wir hoffentlich auch die Wasserqualität. Insgesamt sollen hier bis zu 180.000 Tonnen Feuchttücherüberreste entfernt werden. Anwohner wie Victoria Ponty, die hier oft mit ihrem Hund spazieren geht, sind froh, dass endlich etwas passiert.
No, it's pretty horrific, especially because I thought it was mud.
Einfach eklig und schockierend. Ich dachte lange, es sei Matsch. Und wenn ich das hier jetzt sehe, frage ich mich sofort, was kann ich tun?
What can I do to help, but where would you put it?
Für Umweltschützerinnen wie Felicity Rhodes ist klar, vor allem keine Feuchttücher über die Toilette entsorgen. Die Umweltschutzorganisation Thames 21, für die sie tätig ist, hat sich auf den Schutz der Themse spezialisiert. Seit 2017 haben sie regelmäßig und exemplarisch gezählt, wie viele Feuchttücher sich pro Quadratmeter angesammelt haben. Und per Hand haben sie mehr als 140.000 selbst entfernt. Dass jetzt ein Bagger übernimmt, sei großartig, aber nur ein erster Schritt, sagt Felicity Rhodes.
We want the producers of the wet wipes to be investing in plastic-free alternatives.
Feuchttuchhersteller müssen plastikfreie Alternativen entwickeln und Plastik in Feuchttüchern muss gesetzlich verboten werden.
We also want the sewage companies to be.
Außerdem müssen Abwasserfirmen in bessere Infrastruktur investieren, damit die Feuchttücher gar nicht erst in unsere Flüsse gelangen.
So that the wet wipes are not ending up in the river.
Bis Ende des Monats arbeiten sie hier noch am Themseufer bei Hammersmith. Dann ist die Feuchttücherinsel wohl weitgehend abgetragen. Und die große Hoffnung ist, dass ein neu gebauter 25 Kilometer langer Abwassertunnel unter der Themse dazu beiträgt, dass die Feuchttüchermassen in dieser Form auch nicht wiederkommen.
Mareike Aden berichtete. Probleme beim Zahlungsdienstleister PayPal. Die SZ berichtet, deutsche Banken hätten wegen eines Sicherheitsproblems Zahlungen in Milliardenhöhe auf Eis gelegt. Mehr dazu in Wirtschaft am Mittag hier im Deutschlandfunk ab 13.35 Uhr. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Kommen Sie noch gut durch den Tag.